Ich bin Timo Meyer und ein ganz leidenschaftlicher Nachfolger von Jesus Christus. Und in dieser Nachfolge hat es sich ereignet, dass Gott meinte, naja, du solltest vielleicht Pastor werden, das wäre mein Wille. Das habe ich dann widerstrebend gemacht am Anfang und bin sehr dankbar, dass ich es gemacht habe, weil für mich ist das ein wunderbarer Beruf. Ich mache den wirklich gerne. Ich war 10 Jahre im Gemeindejugendwerk und habe da die Hildegard kennengelernt und einige von euch auch so. Und bin jetzt 3 Jahre Pastor am Waldkamp. Ich bin verheiratet mit einer wunderschönen, intelligenten Krankenschwester. Ja, also wenn ihr nach Dienstlaken ins evangelische Krankenhaus kommt zur Notaufnahme, dann könnt ihr sie nicht übersehen. So vielleicht. Wir haben 2 erwachsene Kinder. Und wir wohnen in Dienstlaken und ich bin hier in dem Raum der mit der zweitwenigsten Lebenserfahrung, so vielleicht, ja, also, ja. Und ich finde es total spannend, euch, die meisten haben mehr Lebenserfahrung als ich, etwas über Gott sagen zu dürfen. Seid gespannt, wir können ja beim Kaffee nachher drüber reden, ob ihr dem zustimmt, was ich gesagt habe. Ich lese einen Predigttext. Der Predigttext steht in Markus 4, 35 bis 41. Ist eine sehr bekannte Geschichte. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu den Jüngern, wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren. Sie schickten die Leute fort und fuhren mit ihm in dem Boot, in dem er saß, weg. Und andere Boote begleiteten ihn. Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm und die Wellen schlugen in das Boot, sodass es sich mit Wasser zu füllen begann. Jesus aber lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See, schweig, sei still. Und der Wind legte sich und es trat eine völlige Stille ein. Und er sagte zu seinen Jüngern, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Da ergriff sie große Furcht und sie sagten zueinander, wer ist denn dieser, dass ihm sogar der Wind und das Meer gehorchen? Also die Welt ist stürmisch. Gestern habe ich immer versucht, so Nachlisten zu lesen, habe gedacht, okay, was kommt bei diesem großen Gipfel in Alaska raus? Passiert da irgendwas? Ja, es war ja dann nur heißer Wind, ein Lüftchen irgendwie. Ja, die Welt ist, glaube ich, meines Eindrucks nach stürmisch. Ja, wenn man in die Ukraine kommt, nach Gaza und alle möglichen anderen Regionen, ja. Dann ist jetzt bald Bürgermeisterwahl, ja, in vielen Städten. Das ist auch sehr kritisch, ja, und wird beäugt. Was passiert da, ja? Wer wird gewählt? Welche Partei kriegt wie viel Stimmen? Also außenrum, die Welt ist sicher stürmisch. Aber auch innen kann es stürmisch sein, so, ja. Wenn man überlegt, was man nächste Woche noch zu erledigen hat, was einen ärgert, wovon man Angst hat, wenn der Körper nicht mehr so funktioniert, wie er soll, ja, und man doch leider älter wird, wenn jemand stirbt, aus der Mitte gerissen wird, ja, das sind innere Stürme. Vieles reißt an einem. Und all das ist ja jetzt auch hier, in diesem Raum, in deinem Herzen, in deinem Kopf, in deinem Körper. Doch hier im Gottesdienst hat es keine Macht. Es ist da, aber nicht machtvoll, denn einer ist doch hier und auf den schauen wir hier an diesem leeren Kreuz. Einer ist hier, Jesus Christus, und der sagt, schweig, sei still. Und der Wind legte sich und es trat eine völlige Stille ein. An einem Gottesdienst teilzunehmen bedeutet, sich der Macht Jesu auszuliefern. Und das, was seine Macht kann, ist zu beruhigen. Sie macht still. Sie lässt das Laute und Chaotische und Stürmische verstummen. Und deswegen eine herzliche Einladung, sich heute von Jesus beruhigen zu lassen. Ich habe so ein Bild mitgebracht. Genau, das andere mit dem Sturm, noch erst genau das. Beruhigt zu werden macht ja nur Sinn, wenn es Sturm gibt. So, ja, sonst wäre man so phlegmatisch, da müsste man ja angefeuert werden, ja, so, aber beruhigt zu werden macht nur Sinn, wenn es Sturm gibt. Und ich habe schon viel gesagt zu dem, wie die Welt ist, was stürmisch ist. Und ich glaube, ja, die Welt ist in einem Sturm. Und da stand Jesus auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See, schweig, sei still. Jetzt das Bild mit dem, genau. Und das ist ja jetzt kein Spoiler, also ich nehme nicht die Überraschung weg vor dem Ende der Geschichte, weil ich habe sie ja vorgelesen und ich glaube, ihr kennt sie auch. Und eigentlich ist das ja eine ganz schlichte Geschichte, ja? Jesus mit seinen Jüngern auf einem Boot, auf einem See. Das kann man sich sehr gut vorstellen. Nichts Kompliziertes, kein großer Aufbau, ein ganz einfacher Handlungsstrang, ganz leicht zu verstehen. Geschichten in der Bibel haben immer eine tiefere Bedeutung. Es geht nicht um Informationen, also wo die Jünger waren, was sie gegessen haben, wie sie hießen und wer gerudert hat oder wer das Segel gehisst hat. Die Geschichten in der Bibel wollen immer eine größere Wahrheit erzählen. Also sie erklären irgendwas um Informationen, das ist nur so das Beiwerk. Und daher die Frage, was will eigentlich diese Geschichte erklären? Und das will ich tun, weil das ist mein Job, so als Prediger Dinge zu erklären. Und das erkläre ich euch an drei kleinen Punkten. Da gibt es eine Übersicht, damit ihr wisst, was kommt. Kontext, Bilder, Sprache und Wörter. Das will ich euch erklären. Und Bibelleser und Bibelkenner sind natürlich beim Kontext im Vorteil, weil sie wissen, was steht außen rum, was sind die Geschichten, die Markus geschrieben hat. Geschichten in der Bibel haben immer eine Stelle, wo sie hingeschrieben sind. Es kommt etwas vor ihnen, es kommt etwas nach ihnen und die Schreiber der Geschichten haben sich das sehr genau überlegt. Also die Evangelien sind keine Information, dass Jesus genau so gelebt hat, sondern eine Zusammenstellung mit einem ganz besonderen Sinn. Es ist eine Auswahl von dessen, was Jesus gemacht hat. Und die Schreiber, also jetzt hier Markus, wollte dadurch was erreichen. Er wollte klarstellen, warum das, da kommt eine besondere Bedeutung. Und der Kontext, der hier bei dieser Geschichte ist, ist, dass die Jünger noch ganz frisch dabei sind. Also nicht so wie wir, also die meisten von euch, denke ich mal, ja. Aber die Jünger damals bei Jesus sind ganz am Anfang ihres Weges. Vieles ist den Jüngern überhaupt noch nicht klar. Und mit diesen Jüngern, mit denen sollen wir uns vergleichen. Also, what would Jesus do, war mal so eine Zeit lang, ja, vielleicht ist das, habt ihr das auch noch so im Ohr, so was würde eigentlich Jesus tun, ist eigentlich der falsche Ansatz für Evangelien, weil eigentlich müssten wir mal fragen, was haben die Jünger gemacht? Ja, also was machen die Jünger eigentlich? Weil das sind die Leute, mit denen wir uns vergleichen sollen. Jesus ist immer so ein, irgendeine Figur, die, eine Person, die da ganz besonders heraussticht, aber eigentlich, was machen die Jünger? Was machen die Jünger? Das sind die, eigentlich die Leser der Geschichte. Und die Jünger damals wissen noch nicht viel über Jesus. Die sind gerade ausgesucht worden, sind gerade los mit Jesus gegangen. Die haben ganz kurz mal erlebt, dass Jesus ganz besonders mächtig ist. Er hat so einen Dämon ausgetrieben. Das war damals, nennt man das, eine Verfestigung der Macht des Chaos, des Todes. Ja, die hat er besiegt. Und etwas später nach dieser Geschichte steigt er in ein Boot. Das ist noch nicht unsere Bootsgeschichte, aber das gleiche Boot an einer anderen Tageszeit, nämlich morgens. Und von dort lehrt er, er predigt, er erzählt Geschichten vom Reich Gottes. Es geht ums Aussehen. Einige Samen gehen auf, andere nicht. Bei einigen wächst was, bei anderen nicht. Und dann lässt Markus Jesus die Worte sagen, wer Ohren hat, der höre. Und dann erzählt Jesus seinen Jüngern, warum er eigentlich immer Gleichnisse erzählt. Die Jünger sollen hören und es dann verstehen. Sie sollen was begreifen. Und dann ist die Frage, ja, was sollen sie denn begreifen? Was will der Kontext erzählen? Was sollen die Jünger begreifen? Naja, dass Jesus der Messias ist, also dass Jesus der Christus ist, dass Jesus wirklich der ist, auf den sie alle gewartet haben. Das lässt Markus der Schreiber nochmal in zwei Geschichten deutlich werden. Weil die Geschichte, nachdem Jesus gepredigt hatte, in dem Boot, die nächste Geschichte ist, man stellt keine Lampe unter einem Stuhl. Das wäre dumm. Ja, wenn man, man muss das oben hinstellen, man muss das verstehen, man will es sehen, ja, was das bedeutet. Begreift Jünger, begreift es. Und die zweite Geschichte, die erzählt, ist das vom Senfkorn. Alles fängt klein an und wird dann im Glauben groß. Es hat eine kleine Wirkung, aber einen kleinen Anfang, aber eine große Wirkung. Und das sollen die Jünger begreifen. Und tun sie es? Nein, sie tun es einfach nicht. Sie begreifen es nicht. Sie gehen mit Jesus, aber begreifen es nicht, wer er ist. Und dann stieg Jesus in das Boot, von dem er morgens gepredigt hatte. Ich weiß nicht, vielleicht war es das gleiche Boot, wissen wir nicht, aber er stieg in das Boot. Und er merkt, dieses Boot ist die Klammer für das ganze Verständnis der Kapitel, die da geschrieben wurden. Die ganzen Geschichten gehören zusammen. Es ist nicht nur eine Geschichte, sondern eine große Geschichte. Jesus und die Jünger sind im Boot und dann kommt dieser Sturm. Und jetzt sind wir bei der Bildersprache. Das ist die nächste Folie. Das Boot bedeutet in der Bibel meistens Gemeinschaft. Und zwar enge Gemeinschaft, Schicksalsgemeinschaft. Alle müssen dahin, wo das Boot hinfährt. Also man kann jetzt nicht, wenn man auf dem Boot sitzt, sagen, naja, ich gehe jetzt dahin und du dahin. Das funktioniert auf dem Boot nicht. Ja? Man kann sich auf dem Boot vielleicht ein bisschen aus dem Weg gehen, aber das waren kleine Boote, ja, das geht nicht. Also alle gehen dahin, wo das Boot hinfährt. Gemeinsam unterwegs. Und wenn es untergeht, gehen alle unter. Und wenn man es schafft, schaffen es alle. Jeder hat auf so einem Boot eine Aufgabe, es gibt keinen Passagier, alles sind Matrosen. Oder anders gesagt, jeder ist wichtig für die Gemeinschaft. Und das Boot ist in der Bibel immer ein Bild für Israel oder dann für die Gemeinde, also für euch. Ja, also wenn hier von einem Boot die Rede ist, dann seid ihr gemeint. Ihr als Gemeinde seid eine Schicksalsgemeinde. Da, wo es hingeht, gehen alle mit. Ja, wenn es gelingt, gelingt es für alle. Und wenn es scheitert, scheitert es für alle. Und die große Wahrheit an dieser Geschichte ist, Jesus ist in der Gemeinde. Und er ist völlig entspannt in dieser Gemeinde. Er schläft. Dazu braucht man Entspannung, oder? So, wenn man aufgeregt oder angestrengt ist oder besorgt, dann kann man nicht schlafen. Jesus liegt in der Gemeinde. Er schläft da auf einem Kissen. Und Gemeinde, ein Boot, hat einen Zweck. Jesus lehrt von der Gemeinde aus. Wen lehrt er hinaus in die Welt, die da stehen am Ufer und zuhören? Gemeinde ist immer das Werkzeug für Jesus. Es hat nie einen Selbstzweck, es ist ein Werkzeug. Gemeinde ist unterwegs. Es ist spannend, dass Gemeinde nicht mit einem Haus verglichen wird. Die Botschaft Jesu, das ist ein Haus oder ein Fels, aber die Gemeinde ist immer ein Boot oder ein Volk, das wandert. Und das bedeutet, Gemeinde bleibt nie stehen. Sie ist immer in Bewegung. Immer irgendwo hinter unterwegs. Ja. Es gibt kein so ist es und bleibt es, sondern Gemeinde bewegt sich. Und dabei kommt sie manchmal in Stürme. Und dann ist es ungemütlich, gefährlich, lebensbedrohlich. Und natürlich, wenn man jetzt an die ersten Leser von Markus damals denkt und im Evangelium, das war eine schwierige Zeit. Nicht so wie bei uns in Deutschland, wo wir uns frei treffen können und es völlig in Ordnung ist, dass man Christ ist. Damals war das noch schwieriger. Die wurden verfolgt, unterdrückt. Und kamen in solche Stürme. Und manche Leute, die in Stürme kommen, fragen sich dann, hat Gott mich verlassen? Also habe ich was falsch gemacht, dass ich in diesen Sturm komme? Ja? Das fragen sich die ersten Christen, ja, warum werden wir verfolgt? Und das fragt sich vielleicht auch Gemeinde, warum ist es bei uns ein Sturm? Haben wir was falsch gemacht? Ist Gott nicht mehr bei uns? Und dann kommt diese Geschichte und sagt, naja, Gott liegt ganz entspannt bei euch und schläft. Das ist erstmal eine sehr tröstliche Sache. Gott und Jesus ist immer mittendrin. Das nächste Bildwort, was zu verstehen ist, ist der See. Jetzt kann man sagen, naja, man muss halt mit dem Boot auf den See fahren, sonst macht das keinen Sinn, ja. Das ist so, pff, ja. Aber das See, das Meer in der Bibel ist immer ein Bildwort für Chaos. Und Chaos ist in der Bibel das, was dem Leben feindlich gegenübersteht. Das ist gefährlich, weil es unvorhersehbar ist. Also das kann man sich ja vorstellen als Volk, das von Regen abhängig ist. Ja, wenn der Regen nicht kommt zur richtigen Zeit, naja, dann gibt es halt Hungersnot. Das ist schlecht. Ja, wenn die's und deswegen ist Chaos, oder kann man sich auch vorstellen, wenn die Gesellschaft nicht fest ist, strukturiert ist, keine Regeln hast, dann ist Anarchie, das ist keine gute Lebensgrundlage. Ja, kann man sich auch vorstellen. Also warum Chaos für die damaligen Menschen ein oder kann es auch in den Körper tun. Wenn Krebs auftritt, ja, sind die Zellen chaotisch geworden, es ist lebensfeindlich. Und ganz am Anfang in der Bibel, in der Schöpfungsgeschichte, schwebte Gott über dem Wasser. Ne, es ist jetzt nicht Wasser gemeint, sondern Chaos. Ja, ein Ort, wo kein Leben herrscht. Und was macht Gott? Er trennt das Chaos auf und schafft einen Lebensraum. Sagt, darin sollt ihr leben. Das Tohu Wabohu, ja, das Wasser wird auseinandergesetzt und eine Ordnung eingesetzt. Gemeinde, also ihr, fahrt auf dem Wasser, also im Chaos. Also Gemeinde ist umgeben immer von Mächten, die das Leben einschränken. Und in diesem Bild wird ja erzählt, die Mächte des Todes, die Mächte des Chaos schwappen ins Boot. Ist auch wieder ein Bild zu sagen, so ja, das ist doch unser Leben, dass wir nicht abgekapselt von der Welt sind, ja, sondern dass die Welt auch, alles was außen schlimm ist, auch bei uns hineinschwappt und Wirkung auf uns hat, ja, und uns herausfordert und uns Angst macht. Das erzählt diese Geschichte. Und dann hat dieses Boot eine Funktion. Das Boot macht doch keinen Sinn, wenn es am Ufer ist. Also es ist ja kein Museumsschiff, ja. So, wenn man nach Duisburg geht, kann man auf ein Museumsschiff gehen, das fährt nie wieder weg. Das ist aber Quatsch, das ist nicht Sinn eines Bootes. Das Boot bewegt sich heraus und kommt manchmal in Stürme. Und dann macht das Boot noch viel mehr Sinn. Dann ist es plötzlich ein Rettungsboot. Ein Rettungsboot in dieser Welt, die Stürme herrschen, die sagt, komm, steig zu uns ein. Hier ist jemand, der uns rettet. Steig ein und fahr bei uns mit, in unserem Boot. Ja. Das bringt nur was, wenn man nicht am Ufer liegt, sondern abgelegt hat. Und das Dritte, das Letzte ist, erst im Sturm zeigt sich, wer Jesus wirklich ist. Erst im Sturm kann man sagen, okay, Jesus, du bist wirklich der Christus. Davor ist es Jesus, du bist irgendwie ein toller Mensch, spannender Typ, irgendwas Besonderes, aber wirklich im Sturm, und ich kenne eure Leben nicht, aber in meinem Leben ist es so gewesen, erst im Sturm habe ich erkannt, was Christus wirklich kann, dass Jesus wirklich dieser Christus ist. Und im Sturm steht Jesus auf und sagt, im Sturm steht Jesus auf, weil vorher schläft er, er braucht nicht aufstehen, ja? Gemeinde können wir können Gemeinde. Wir können vieles Gutes, ja. Das ist, Jesus muss da nicht groß auftreten, ja. Wir können das ohne ihn. Aber im Sturm, da brauchen wir ihn. Und da droht er dem Wind und sagt zu See, schweig, sei still. Und jetzt das dritte Wörter. Das Wort drohte ist ein sehr starkes Wort. Und ich glaube, dass Markus jedes einzelne Wort mit großen Bedacht geschrieben hat. Also ich habe mal so zählen lassen, mein Computerprogramm, ja, wie viele Wörter hat das Markus-Evangelium im Deutschen, sind 11.304. Meine Predigt im Vergleich hat 1.917 Wörter, ist also deutlich kürzer. Und diese 11.000 Wörter zu schreiben, braucht große Kunstfertigkeit und Geistesgegenwart. Und ich glaube, dass er wirklich über jedes Wort nachgedacht hat. Und er hat das Wort drohte dreimal geschrieben, nur dreimal. In Markus 1, 25 drohte er einem Dämon, also so einer Verfestigung einer Chaosmacht. Er sagte, verstumme, sei still. In unserem Text droht er dem Wind einer Chaosmacht: Verstumme, sei still. Und überraschend, 8 Vers 33, sagt er es dem Petrus. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, wo Jesus sagt, aus dir spricht der Satan, ja, also die Verfestigung der Chaosmacht. Satan, geh hinter mich, sei still. Das Wort drohte benutzt Markus, wenn es darum geht, dass ganz, ganz deutlich wird, dass Jesus der Christus ist, dass er diese Macht hat. Macht er nur dreimal. Und dreimal in der Bibel ist eine symbolische Zahl. Zahl für das Ganze. Also, ne, Gott ist drei. Ja, ist auch wieder eine Symbolik drin. Also merkt, wie kunstvoll das gestaltet ist. Und der Kontext des Predigtstextes sagt, wer Ohren hat, der höre. Was sollen sie hören? Sie sollen hören, Jesus ist der Messias. Und die Jünger glauben es eigentlich die ganze Geschichte noch nicht. Hier fangen sie an zu fragen, wer ist denn dieser? Sie sagen nicht so, du bist der Christus, sondern wer ist denn dieser? Es ist noch nicht klar. Es kann auch nicht klar sein, weil Jesus noch nicht gestorben und auferstanden ist. Erst danach wird es dann für alle klar. Und dann folgt das Wort Stille. Und das macht etwas deutlich. Schweig still. Schweig, sei still. Naja, nur wenn still ist, kann man es hören. Ja, also Jesus macht sich hörbar. Also wir sollen hören und Jesus macht, dass wir hören können. Die Worte des Chaos sind nicht mächtig genug. Sie sind zwar laut und sie sagen, Jesus ist nicht dieser Christus. Die Welt wird untergehen, wir werden alle sterben und es wird ganz schlimm dabei sein. Und wir werden keine Hoffnung über den Tod hinaus haben. Das sagen die lauten Stimmen des Chaos. Und Jesus sagt diesen Stimmen, nein. Schweig, sei still, ich bin der Christus. Und der Wind legte sich und es trat eine gefällige Stille ein. Und als Gemeinde kann man sagen, ja, aber wir sind so wenige geworden. Alt. Und dann sagt diese Geschichte, da stand Jesus auf und sagt, schweig, sei still, ich bin da. Oder in unser Schiff will gar keiner einsteigen. Und da sagt Jesus, schweig, sei still, ich bin da. Aber, Jesus, aber. Und dann sagt Jesus, nein, schweig still. Ich bin da. Und am Endeffekt ist das, was die große Frage, ist Jesus für dich Christus? Ist er das? Ist er das wirklich? Ist dieser Jesus, von dem die Bibel erzählt, der Christus für dich? Glaubst du ihm? Ja. Dass er aufsteht und sagt, im Sturm, schweig still. Vielleicht noch was zum Sturm. Im Sturm wird der Glauben geprüft. Im Sturm klärt sich, ist dieser Christus, ist Jesus wirklich der Christus oder ist es nur eine Einbildung? Wie sehr hältst du es für wahr? Oder im Sturm wird die Einstellung zu der Gemeinde geklärt. Aber im Sturm werden auch Heldengeschichten geschrieben. Im Sturm kann man zeigen, aus welchem Holz man geschnitzt ist. Im Sturm rückt die Gemeinde zusammen. Und im Sturm halten die Starken, die Ängstlichen und die Starken ziehen die Schwachen in die Mitte. Und im Sturm zeigt sich Jesus. Vorher ist er vielleicht unsichtbar, aber im Sturm ist er deutlich da. Und er zeigt, ich bin wirklich Gottes Sohn. bin gestorben und auferstanden und ich bin in der Gemeinde immer mittendrin. Jetzt ist zwar Sturm, aber wenn ich spreche, muss sich der Sturm legen. Amen.